Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum ersten Memodo Speicherexperten-Podcast. Heute gibt es Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin normalerweise im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Ab jetzt werde ich euch aber zudem als Moderatorin des Speicherpodcasts die neuesten News, Erfahrungen und Trends der Solarbranche vorstellen. In meiner Freizeit interviewe ich eigentlich noch für ein unabhängiges Radio zu Naturschutzthemen. Deswegen lag es mir am Herzen, das heute hier zu machen. So, und warum sollten wir nicht starten mit unseren Gründern von Memodo? Ein großes Hallo an zwei von unseren Gründern, Daniel Schmidt und Enrico Brandmeier.
Servus.
Hallo. Hallo. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich würde sagen, wir fangen an mit ein paar Fragen zum Anfängen von Memodo, wie sich alles entwickelt hat über die letzten 7 Jahre und was ihr euch von der Zukunft so wünscht und vorstellt. Ja?
Sehr gerne.
Super, dann fangen wir doch gleich mal an. Also ihr seid ja zu dritt, wir kennen euch ja auch zu dritt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Woher kennt ihr euch?
Wo haben wir denn uns kennengelernt? Tatsächlich, da muss man relativ weit zurückgehen, zumindest bei dem Tobias und bei mir. Vielleicht, dass man die Stimme identifiziert später. Ich bin der Enrico. Einerseits natürlich im gleichen Dorf aufgewachsen, wenn man so weit zurückgehen möchte. Andererseits vor allem kennengelernt in der Berufsausbildung, in der Sparkasse. Eine wirklich wahnsinnig gute Zeit. Wir hatten sehr viel Spaß, konnten uns dort wirklich sehr gut kennenlernen. Und später, als wir wir wollten dann studieren irgendwann nach der Ausbildung. Und dann hatten wir entschlossen, dass wir eigentlich noch ein, wie nennt man das, also ein Sabbatical, also ein Jahr einfach mal zack raus nach Australien, weil da ist irgendwie jeder hin. Eigentlich auch ein bisschen Englisch zu lernen, weil das war nicht meine Stärke. Und ja, der Tobias ist nicht mit nach Australien gekommen, aber dafür der Daniel.
Ja, hallo. Also die Stimme gehört zum Daniel Schmidt. Genau, ich bin für den Tobias eingesprungen. Und ich kenne den Tobias auch schon relativ lang, und zwar seit unserer gemeinsamen Realschullaufbahn. Und über den Tobias bin ich zum Enrico gekommen und wir beide durften dann ein Jahr gemeinsam in Australien verbringen.
Ja, und so haben wir uns wirklich äußerst gut und ausführlich alle drei kennengelernt. Man darf das nicht unterschätzen, wie intensiv so eine Ausbildungszeit sein kann einerseits, andererseits natürlich auch zusammen durch Australien für 9 Monate zu fahren.
Ja, was uns natürlich interessiert, wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, euch erstmal selbstständig zu machen, und wie seid ihr auf die PV-Branche im Allgemeinen gekommen? Wäre jetzt auch nicht so die erste Berufswahl wahrscheinlich, die ihr hattet.
Für mich war das einfach eine extrem objektive Entscheidung, weil man geht mit der Selbstständigkeit erhebliche Risiken ein.
Ja.
Und für mich, ich weiß nicht, wann dieser Entschluss mal gekommen ist. Im Hinterkopf, glaube ich, hatte ich den schon relativ früh, dass ich eher so der Familienmensch bin. Und ich für mich selber wollte nie, sollte mal deine Familie sein, unfassbar hohe Risiken einerseits eben durch die Selbstständigkeit eingehen, wenn ich dann mitten im Leben der Familie stehe. Also musste das irgendwie geschehen zu einem Zeitpunkt, in dem man noch nicht so viel zu verlieren hatte. Und deswegen die Selbstständigkeit für mich nur zu einem Augenblick, wo ich für mich das Risiko auch einschätzen konnte. Und das war einfach dann direkt, als ich noch in Anführungsstrichen jung war, weiß gar nicht, ich glaube 26 Jahre war ich alt oder sowas, oder? Daniel,
wir waren noch sehr jung, ja.
Ja, das ist schon,
du warst 26, ich war 25.
Schon ein paar Jahre her, leider.
Ja, und wie seid ihr dann auf die PV-Branche gekommen? Weil selbstständig kann man sich ja in vielen Bereichen machen.
Also ich für meinen Teil kann sagen, ich hatte mit der PV-Branche zuvor relativ wenig zu tun. Ich bin zu dem Thema eigentlich über Enrico und Tobi gekommen, die während ihres Studiums da erste Erfahrungen gesammelt haben, und fand die Geschichten, die die beiden so erzählt haben aus der Photovoltaikbranche, immer super spannend.
Okay.
Und dann war eigentlich der initiale Punkt, war dann eigentlich ein gemeinsamer Urlaub am Gardasee. bei dem wir relativ viel Zeit hatten, um uns auch über das Thema auszutauschen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, Tobias meinte dann, er findet es sehr schade, was mit der PV-Branche aktuell passiert. Das war im Jahr 2012. Denn er meinte, die PV-Branche rutscht gerade in eine große Krise, weil die Einspeisevergütung massiv gekappt wird. Aber es käme da etwas ganz Spannendes eigentlich auf den Markt zu, und zwar die Energiespeiersysteme. Und das fand, glaube ich, nicht nur ich sehr interessant, sondern auch Enrico sehr interessant und Tobi sicherlich auch. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir uns eigentlich mal genauer angucken, und haben dann eigentlich beschlossen, im Sommer 2012 uns mit diesem Thema Energiespeichersysteme in Verbindung mit Photovoltaik genauer zu beschäftigen, und haben dann im November desselben Jahres einen Businessplan geschrieben. Das Ganze hat 2 Tage gedauert, und nach diesen 2 Tagen waren wir uns sicher, wir müssen das machen, wir müssen da rein, das wird die Energiezukunft.
Also das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ihr euch dann hingesetzt habt beziehungsweise formatiert. Habt ihr dann euch mit dem Laptop daheim hingesetzt und habt einfach mal angefangen? Oder wie können sich unsere Zuhörer das vorstellen? Wie fängt man denn sowas überhaupt an?
Also anfangen, es hat damit angefangen, dass wir immer wieder entschlossen haben, wir müssen das jetzt mal machen. Und da es eine Tätigkeit ist, die, naja, Banken etc., die wollen natürlich einen Businessplan sehen, dass die verstehen, was haben die da vor. Selber hat man das angeblich ja im Kopf sicherlich. Und wenn man diesen Businessplan schreibt, verändert sich das zunehmend. Aber wir hatten da gar keine Lust drauf eigentlich. Und es war zufällig so, dass ich während des Studiums eben, das war eine Aufgabe, einen Businessplan zu schreiben, und da haben wir das recht ausführlich gemacht, und dann haben wir uns mal aufgerafft über das Wochenende, dass wir das machen, und dann sind wir nach, ich glaube, wir sind nach Deckendorf gefahren, dort hat Tobi zu der Zeit gewohnt, weil dort studiert, und ja, und dann haben wir uns da eingesperrt. Ich glaube, wir hatten auch relativ viel Spaß, trotz der ganzen Arbeit, aber ich glaube, ich darf für uns drei behaupten, dass wir danach ziemlich davon überzeugt waren, dass es eine verdammt gute Idee ist, das zu machen. Und wenn man weiterdenkt, war ich für mich immer etwas frustriert oder überrascht, wie wenig das unsere Ideen andere Menschen verstanden haben, beziehungsweise es keine Akzeptanz gab für so ein konservatives Geschäftsmodell. Auch wenn man es nicht eher konservativ, einfach deswegen, weil man kauft Ware in großen Stückzahlen und verteilt es dann eben wieder. Ach so. Aber die Menschen haben das einfach nicht verstanden. Man musste eigentlich, wenn man einen vernünftigen Businessplan zu der Zeit geschrieben hat, und ich glaube, das ist auch heute noch so weit verbreitet, man muss eigentlich das Internet neu erfinden, man muss Facebook neu erfinden, was auch immer. Und es ist fast kein Platz nicht für ein vernünftiges, konservatives Geschäftsmodell, dass man auch durch Digitalisierung komplett neu interpretieren kann, aber das wollte man so nicht hören, und das hat auch keinen so direkt interessiert. Da kann ich jetzt noch einen kleinen Seitenhieb auf meine Uni damals geben. Ich sage mal nicht, welche das war.
Genau, wir sagen jetzt nicht, welche Uni. Ich sage nicht,
welche es war. Aber da haben sie ganz groß über ihr Center für, ich sage jetzt nicht den Namen wieder, aber egal, die wollten ja unbedingt die Selbstständigkeit fördern, die wollten, dass man dann mehr macht in die Richtung, und haben mich nicht gesehen, und dann habe ich denen diese Idee eben mal weitergeleitet und gefragt, ob die unterstützen können, und da kam mir gar nichts zurück. Dann habe ich mal angerufen und so, nee, ist nicht so interessant.
Achso, also war es sozusagen jetzt nicht innovativ, neu, sondern dann doch recht klassisch.
Kann man so sagen, okay. Ja. Also man hat eigentlich, und egal mit wem wir da geredet
böse,
haben.
Böse Zungen würden behaupten, langweilig. Ja. Ich kann mich auch noch sehr gut an die Anfangsphase erinnern, beziehungsweise eigentlich an die Planungsphase, in der uns ja nicht nur Banker davon abgeraten haben, jetzt in die Photovoltaikbranche einzusteigen, sondern auch unsere Eltern, Freunde und Bekannte.
Das wünscht man sich natürlich.
Ja, also ich glaube, bei uns hat das die Motivation sogar noch gesteigert. Manch andere hätten sich vielleicht da abbringen lassen. Aber man muss es, glaube ich, einfach verstehen, und viele unserer Zuhörer werden es sicherlich verstehen, weil die in der Zeit auch schon dabei waren. Aber 2012, 2013 war eine unglaublich schwierige Zeit für die Photovoltaik.
Ja.
Und für den gesamten PV-Markt an sich. Denn es gab sehr, sehr viele Insolvenzen. Mhm. Es stand fast täglich, gab es Zeitungsberichte über neue dramatische Vorfälle in der Photovoltaikbranche, in der erneuerbaren Energienbranche. Und ja, das hat sich natürlich auch ein Stück weit auf uns ausgewirkt. Aber ich glaube, gleichzeitig hat uns das auch noch einen gehörigen Motivationsschub gegeben.
Okay. Und ihr habt jetzt gesagt, ihr habt euch da hingesetzt, habt den Business-Pitch gemacht, der wahrscheinlich auch am Anfang eher noch nicht so einfach war. Und das kommt ja dann auch immer nach und nach. Man lernt ja auch dazu. Wollt ihr mal kurz umreißen, wie ihr dann so wirklich bis zur ersten wirklichen Bestellung gekommen seid?
eine sehr gute Frage. Ich könnte vielleicht einen kurzen Abriss geben. Ich glaube, wir hatten das auch in unserer Gründerstory schon mal erwähnt. Aber es fängt natürlich erstmal an mit einem Büro. Dieses Büro, wir waren ja auf, ich sag mal, heute würde man sagen, Bootstrap getrimmt, also alles low budget und mit möglichst wenig Geld möglichst viel rausholen. Ging das erstmal los in meinem Elternhaus, in meinem früheren Kinderzimmer tatsächlich sogar.
Aber es war ein Büro.
Es wurde umgebaut zu einem Büro. Wir haben da drei Schreibtische reingestellt, haben uns, ich glaube, von einem, ich sage jetzt auch nicht den Namen, aber einem großen deutschen Discounter drei Computer gekauft, haben die reingestellt und drei Telefone. Und dann saßen wir da zu dritt und haben uns erstmal gewundert, warum die Telefone nicht anfangen zu klingeln. Was natürlich logisch ist, weil kein Mensch kannte uns. Mensch kannte die Firma Mimodo. Und
wobei wir natürlich dann alles dazu getan haben, dass es ordentlich zum Klingeln anfängt. Und das war natürlich sehr viel Grundlagenarbeit. Man musste sich erstmal vorstellig machen. Ich kenne wirklich jeden der ersten Kunden und vielleicht der ein oder andere wird sich bestätigt fühlen, dass ich das immer wieder den Menschen oder Leuten unter die Nase reibe, dass ich das so toll finde, dass sie zu den ersten Kunden gehören. Weil da hat man sich dann eben persönlich vorgestellt und hat gesagt, naja, wieso nicht, unterstützt mal die Leute aus eurer Region. Und das haben die dann auch ein bisschen getan. Ja, und so ging das dann auch los. Ja.
Okay. Und wie habt ihr das dann gemacht? Das wäre jetzt auch noch so, habe ich mir jetzt gerade, ist mir gerade eingefallen, Ware, na, ich meine, man kann ja verkaufen, aber man muss es ja auch haben. Und ihr hattet ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keine Lagermöglichkeiten, oder? Und wir sprechen ja jetzt auch in der Photovoltaikbranche nicht von kleinen Gegenständen, sondern wir sprechen ja auch wirklich von größeren Sachen. Wie habt ihr denn das Problem gelöst?
Korrekt. Also heute dürfte man das nicht mehr als Lager bezeichnen, was wir damals hatten. Aber auch hier war es ähnlich wie mit dem ersten Büro. Wir haben ganz klein angefangen und das erste Lager war tatsächlich eine Scheune.
Ja, die war dicht.
In Freising.
Es hat nicht reingeregnet.
Sie hat ihren Zweck erfüllt, würde ich sagen.
Ja.
Wir haben, ich glaube, die ersten Verkäufe, die wir getätigt haben, waren ja damals noch keine Speicher, sondern es ging ja erstmal los mit Wechselrichtern. Mhm. Ich meine, die ersten Verkäufe müssten SMA-Wechselrichter gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Dann hatten wir, glaube ich, zu der Zeit noch Siemens-Wechselrichter im Portfolio. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Und so haben wir eigentlich da die ersten Geschäfte getätigt.
Also unser erstes Geld konkret, das kann man ja sagen, also wirklich erstes Geld haben wir verdient, als wir bei dem heute insolventen Großhandel, ich glaube Havi Solar war das, eingekauft haben. Mhm. Und da haben wir wirklich eine recht große Menge dann an Wechselrichtern genommen und die haben wir uns dann einfach hingelegt und zu einem fairen und normalen Preis dann eben weiter veräußert. Und so hatten wir dann eben dann eine vernünftige Handelsmarge zum ersten Mal. Mhm. Und ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Das war dann eben so, dass wir, naja, wir sind dann vormittags oder bis einschließlich Mittag eben im Büro gewesen, haben dann wieder irgendwie Leute rausgesucht, die wir noch Ware liefern könnten oder gefragt, habt ihr Interesse, was auch immer, haben da gearbeitet und dann sind halt zwei Leute mindestens Mittag losgefahren oder am frühen Nachmittag und haben im Lager die Sachen dann auf Paletten gepackt. Wir konnten ja nur mit Folie umwickeln, weil alles andere war uns zu teuer, also Bändern und so weiter, das ging ja nicht. Das haben wir dann zusammen gemacht und ja, und dann irgendwann kam dann endlich der Logistiker hat das dann abgeholt. Und das war natürlich schon eine ganz schöne Nummer, weil wenn man sich vorstellt, vom heutigen Ablauf unterscheidet sich das schon maßgeblich. Klar, wir sind heute sehr professionell, aber trotzdem musste man die Sachen bei der Spedition anmelden, trotzdem musste man die ganzen Utensilien besorgen, man musste es packen und so weiter. Und das war natürlich dann, ja, wir haben irgendwie sehr klein angefangen und wurde es dann immer mehr. Und so war das dann direkt am Anfang und ja, ging dann relativ schnell weiter. Die Einlagerung ist einer der, das war die Grundfrage, natürlich einer der, der Hauptthemen, wichtigsten Themen für uns schon immer gewesen. Man möchte sich vorstellen, das Wachstum der Firma ist ja nicht so klein. Und das über all die Jahre, seit 2013 hinweg. Und wir haben, wenn man es zusammenzählt, mit viel Glück tatsächlich, ich sage jetzt mal nur, das Lager komplett umziehen müssen, gerade mal viermal. Aber das auch nur deswegen viermal, weil wir zweimal ein Lager hatten, das wir erweitern konnten, und zwar ordentlich. Und dann hatten wir da eben zumindest zweimal die Möglichkeit, die bestehenden Lagerflächen zu ergänzen. Und das hat uns dann schon sehr geholfen, weil das ist immer schon eine der allergrößten Herausforderungen gewesen, dass wir dieses Wachstum dann auch irgendwie aus dem Lager rauskriegen, weil die Ware einkaufen und wieder packen, das ist natürlich eine Aufgabe an sich, aber das Ganze gelagert zu bekommen, Mietverträge so zu verhandeln, dass das alles klappt, das ist sehr schwer gewesen.
Kann ich mir denken. Und dann habt ihr Fahrt aufgenommen und dann seid ihr heute hier.
Ja, aber der Weg bis hierher war steinig, würde ich sagen. Also das sieht natürlich, im Nachhinein sieht das alles immer recht einfach aus und sieht alles sehr toll aus. Aber man muss dazu sagen, dass vor allem die ersten 3 Jahre waren schon ein sehr, sehr großer Kampf. Ich hatte es ja vorher schon mal erwähnt, also die Branche war ja geplagt von Insolvenzen und es ging auch an uns nicht spurlos vorbei. Also ich weiß noch, ich glaube, es war Jahr 2014 müsste das gewesen sein, das glaube ich war so mit unser schwerstes Jahr. Da hatten auch wir hin und wieder den Gedanken, ob wir das nicht sein lassen sollen. Dazu muss man verstehen, dass es damals immer noch zu sehr vielen Zahlungsausfällen kam in der Branche. Ein gewisses Zahlungsziel gehört irgendwo dazu im Handelsgeschäft. Und so haben auch wir Zahlungsziele angeboten. Leider, ich glaube, das kann man heute sagen, sind wir da, glaube ich, auch auf einem sechsstelligen Betrag irgendwo sitzen geblieben. Und das muss man dann erstmal verkraften.
Ja, genau. Also nicht
und ich kann auch sagen, da gab es auch intensivste Auseinandersetzungen und Gespräche zwischen uns dreien auch, wie wir das fortführen, wie wir das so hinkriegen, dass das Risiko auch irgendwo verkraftbar ist für uns alle drei. Aber wir haben immer daran geglaubt, dass das funktioniert und vor allem, und da glaube ich, muss man gleich noch ein bisschen drauf eingehen, haben wir an die Speichertechnologie geglaubt, dass das kommen wird und haben dann daran festgehalten und toi toi toi, es hat sich als die richtige Entscheidung bewiesen.
Ja, das hat sich bewährt. Wie schaut es denn jetzt aus? Jetzt habt ihr Lager, habt ihr mir gerade erklärt. Wann kam denn euer erster Mitarbeiter?
Der erste Mitarbeiter, also darf ich?
Ja, natürlich. Okay.
Der erste Mitarbeiter war Andreas Rosen. Ja. Und der Andi Rosen kam im Dezember 2013 schon dazu. Also schon im ersten Jahr.
Also sehr früh. Mhm.
Genau, wir hatten ja im Januar 2013 gestartet, sind dann im Sommer bereits von Freising mit dem Büro nach München gezogen. Und dann Ende des Jahres kam Andi Rosen zu uns und dann kurz darauf schon Sebastian Schulz, der auch heute noch bei uns der Mann der Technik ist. Und von da an hat sich es dann eigentlich relativ schnell weiterentwickelt. Und da muss man auch sagen, also ich glaube, wir haben ein extrem starkes Team, super liebe Leute, auch sehr erfahrene Leute mit dabei. Ich glaube, eine kunterbunte Mischung aus jung, motiviert, dynamisch und sehr erfahrenen Mitarbeitern. Und das, was sich hier die letzten Jahre entwickelt hat, wäre ohne diese Menschen überhaupt nicht möglich gewesen. Gar nicht vorstellbar.
Ja.
Ich glaube, da haben wir eine ganz wichtige Person sogar fast vergessen, weil er einfach nicht offiziell erster Mitarbeiter, aber ich sage mal erster großer Helfer war ja eigentlich der Gerd Schmidt.
Korrekt.
Also dein Vater?
Ja. Familienunternehmen.
Genau.
Ja, natürlich. Ganz korrekt, nicht erster Mitarbeiter, aber natürlich erster Helfer, kann man dann in dem Fall so sagen, der dann eben auch schon geholfen hat, die Ware zu kommissionieren und zu packen. Wir hatten unser Büro dann schon Ende 2013 in München und der hat uns dann da ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und aus dem bisschen, das kann man ja auch auflösen, wurde ganz viel, weil er heute unser Lagerchef ist. Und ich behaupte mal, ohne den Gerd geht im Lager nicht so viel, wie wenn er da ist, sagen wir mal so.
Absolut richtig. Und bevor wir noch von einem auf den Deckel kriegen, da müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch noch den Michael Wienleder erwähnen. Weil IT spielt in jedem Unternehmen eine Riesenrolle, aber vor allem auch im Großhandel, das denken die meisten nicht, aber im Großhandel muss man mit sehr geringen Margen auskommen. Das glauben jetzt sicherlich wieder viele unserer Kunden nicht, aber kann das schon so sagen, so ist es. Und es führt aber auch dazu, dass man sich systemseitig extrem schlank aufstellen muss. Also das heißt, automatisieren, standardisieren, Prozesse möglichst so gestalten, dass sie einem am Ende des Tages nicht viel Geld kosten und dass sie am Ende des Tages auch irgendwo Personal einsparen. Und da hat uns der Michael Wendler von Anfang an unterstützt und geholfen mit unserem wahren Wirtschaftssystem. Und ich glaube, das ist einer der großen Gründe, warum wir heute so schlagkräftig sind, wie wir halt eben sind mit Stand heute 52 Mitarbeiter.
Genau, 52 aber, Mitarbeiter.
Genau, und alle anderen, ich nenne sie nicht beim Namen, aber jeder Einzelne ist da extrem wichtig.
Okay, super. Jetzt sind wir ja schon einiges durchgegangen, aber wir haben natürlich einen großen Part von der Geschichte Memodus noch nicht angesprochen, nämlich als die GC-Gruppe dazu kam. Wollt ihr kurz umreißen, wie es dazu gekommen ist, warum ihr euch dafür entschieden habt und was das jetzt bedeutet heute?
Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also Enrico hat es vorher schon mal erwähnt, wir sind jedes Jahr stark gewachsen. Und starkes Wachstum heißt natürlich auch gewisse Herausforderungen. Speziell, wenn man dann auch immer mehr Ware lagert, heißt das auch eine gewisse finanzielle Herausforderung. Das ist mal der eine Grund, dass wir hier auf der Suche nach einem starken Partner waren, der uns da unterstützen kann. Das andere ist natürlich, dass wir in der PV und gerade mit dem Thema Strom speichern und Eigenverbrauch erhöhen immer noch am Anfang stehen. Und für uns ist einer der größten Sektoren, die da in den nächsten Jahren hinzukommen, ist die Sanitär- und Heizungsbranche. Denn wenn man genau hinguckt, sieht man, dass auch die Wärmeerzeugung zunehmend elektrifiziert wird. Und da sehen wir für uns ein riesen Potenzial. Hinzu kommt, dass wir in der PV-Branche, vielleicht sogar weiter in der Elektrobranche, unter einem doch sehr starken Fachkräftemangel leiden. Und die Installationskapazitäten, die wir heute in Deutschland haben, maßgeblich davon abhängig sind, wie viele Installationsbetriebe es gibt und wie viele Menschen es gibt, die die Fähigkeit besitzen, PV-Anlagen und Stromspeicher A zu verkaufen, aber noch viel wichtiger zu installieren. Und wenn wir in Deutschland die Energiewende schaffen möchten, dann brauchen wir mehr Installationskapazitäten. Und wer, wenn nicht die GC-Gruppe, vielleicht für die Menschen, die heute zuhören und es nicht wissen, GC ist Europas größter Sanitär- und Heizungsgroßhandel. Also wer, wenn nicht die GC-Gruppe, hat Zugang zu genau diesem Markt, zu diesen Menschen, zu diesen Installateuren. Und für uns war es von Anfang an immer eine Riesenaufgabe, Wissen zu teilen, Menschen zu begeistern. Installateure auszubilden im Thema Photovoltaik und Energiespeiersysteme. Das sieht man ja auch auf den ganzen Veranstaltungen, die wir so machen. Und dann möchten wir auch Installateure aus anderen Gewerken überzeugen, damit die Energiewende und die Sektorenkopplung eben auch in allen Bereichen funktioniert.
Also ergänzen kann man natürlich noch, Daniel hat ja diese finanzielle Seite kurz angesprochen, ich möchte nicht behaupten, dass es ein täglicher Kampf war, die Firma so zu führen. Aber also mit der Ausstattung, die wir uns selbst erwirtschaftet haben, das kann man also behaupten, wir haben das wirklich sehr gut hinbekommen. Das war auf einem Level. Viele werden behaupten, das ist ja ganz normal. Aber wir mussten natürlich exakt schauen, wie viele Rechnungen sind denn wann fällig, sowohl im Wareneingang als auch im Warenausgang. Und so konnten wir bestimmen, wie viel das wir denn zukünftig im Wareneingang denn uns leisten können. Und wer über enge Margen spricht, wie bei uns eben im Geschäft, dann der muss ja auch das Konto abziehen. Mhm. Wir haben bisher immer im Einkaufskonto abgezogen, auch wenn es noch so eng war. Wir haben das irgendwie immer hingekriegt mit der Planung. Aber es ist natürlich nicht ganz so ohne, vor allem wenn das Geschäft stetig wächst. Und jetzt haben wir meistens von Jahr zu Jahr eine erhebliche Wachstumsrate hingekriegt. Und die ist vielleicht gerade in der Anfangszeit gar nicht so heftig. Da kommt man von 2 Millionen mal schnell auf 4 Millionen, dann sind es halt 2 Millionen Delta. Aber wenn ich dann mal von 10 Millionen auf 20 gehe, dann sind es halt dann plötzlich 10 Millionen. Ne? Und das, das wird dann immer heftiger.
Einiges, ja.
Und ja, wir haben das dann tatsächlich ganz gut hingekriegt. Und ich glaube, aus rein finanzieller Perspektive hätten wir auch das so fortführen können. Also wir hätten das von der Seite nicht unbedingt gebraucht. Aber es ist natürlich deutlich angenehmer, sich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann. Und das können wir gerade in dem Verbund jetzt wahnsinnig gut.
Ja.
Und ich denke, das sieht man auch. Es macht jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß, das tägliche Arbeiten, sich weniger mit den Problemchen zu beschäftigen, sondern vielmehr mit den Möglichkeiten und mit den Herausforderungen des alltäglichen Vertriebs beziehungsweise neuen Produkten, der Webseite, was auch immer. Also man hat einen anderen Fokus und das macht es natürlich auch angenehmer, ja, kann man sagen.
Jetzt habt ihr ja auch mit der GC und auch alleine einiges geschafft. Ich wollte jetzt noch mal ein paar Meilensteine ansprechen, bevor wir zu unserem kleinen Spielchen kommen.
Darf ich noch etwas ergänzen?
Natürlich.
Ich will unbedingt noch einen Seitenhieb aufs Finanzamt abgeben.
Bitte.
Nein, weil das kann ich mir jetzt nicht sparen, das ist mir jetzt noch kommen, weil das ist natürlich schon, das ist echt eine Nummer. Da redet man in Deutschland immer, naja, wie kann man es denn noch besser machen, was kann man alles machen für Startups? Also es ist echt krass. Wir hatten ja eine GmbH und Co. KG. Wir sind dann im Später haben wir dann umfirmiert, kurz bevor wir mit der GC dann tatsächlich die Partnerschaft gemacht haben. Aber man kann ja behaupten, wir haben wirklich alles getan. Und die GmbH hat uns natürlich zumindest auf der Steuerseite einiges gespart. Dann gibt es noch einen Paragraphen, bei der kann man bei der GmbH und Co. KG, muss man dann auch nicht mit dem persönlichen Steuersatz alle versteuern. Alles, was in der Firma bleibt, das kann man mit dem reduzierten Steuersatz versteuern, vergleichbar wie bei der eben GmbH. Aber es ist eine fiese Nummer gewesen, dass wenn man Geld erwirtschaftet, Geld verdient, dass man im Grunde nicht nur die Hälfte davon wieder abzugeben hat, sondern man hat ja auch das bereits zu bezahlen, was man in Erwartung wieder verdienen wird. Und das ist natürlich schon fies. Also man verdient, nehmen wir es mal relativ, man verdient 100% am Jahresende. Dann die ersten 50% kann man gleich mal abgeben und die nächsten 25% dann hinterher, weil das ist ja das, was man im ersten Quartal dann wieder verdienen wird.
Ja.
Naja, und dann bleibt natürlich nicht so viel Raum für Wachstum. Und das ist natürlich schon echt eine, weiß nicht, macht nicht so viel Spaß. Und wenn man bei der Zinslage, die wir jetzt am Markt noch mehr haben als vor 5-6 Jahren, wenn man da versucht, bei der Bank Geld zu bekommen, dann möchte die das natürlich nicht nur doppelt oder dreifach abgesichert haben. Da muss man ja fast mit Blut unterschreiben, dass die überhaupt auf die Idee kommen, dass sie irgendein Risiko noch eingehen. Und es war nicht so einfach. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht gerade Facebook neu erfunden hat, dann sind Risikokapitalgeber jetzt auch nicht an jeder Türecke zu finden. Und das hat das Leben nicht unbedingt schöner gestaltet im täglichen Arbeiten, weil man musste dann schon, was heißt kreativ sein, aber man musste halt einfach wirklich genau rechnen.
Ja.
Trotz alledem habt ihr es ja sehr gut geschafft. Meilensteine zum Beispiel wollte ich jetzt ansprechen. Top-Brand PV. Also ihr habt ja viele, viele verschiedene Auszeichnungen bekommen.
Und nie danach gefragt.
Und nie danach gefragt, natürlich nicht. Finde ich sehr toll. Zeichnet euch, finde ich, auch als Arbeitgeber aus. Denke ich, stimmen mir auch meine Kollegen zu. Dann gibt es natürlich auch euer Aushängeschild, die Speichertage, E-Mobility-Tage. Speichertage seit 3 Jahren. Korrigiert mich.
Ich meine ja, 2017.
Genau,
sind wir gestartet mit den AC-DC-Speichertagen, also AC-DC, und hat sich zu einer totalen Erfolgsveranstaltung eigentlich entwickelt.
Weil alle Konkurrenten es auch machen, oder warum?
Mittlerweile werden wir werden regelmäßig kopiert, mittlerweile, ja. Aber das ist ja auch ein Riesenlob, glaube ich, wenn man kopiert wird. Hat sich zu einer Institution entwickelt, und ich glaube, letztes Jahr waren es über 600 Teilnehmer, 600 Installateure aus ganz Deutschland und Österreich. Macht mega Spaß, und ich glaube, da kann man an der Stelle auch nochmal Danke sagen an die ganzen Partner, die da auch mitmachen. Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass sich da auch namhafte Hersteller immer wieder Zeit nehmen, da eigentlich 1,5 bis 2 Monate mit uns auf Tour sind und durch Deutschland und Österreich touren. Toll. Also macht echt riesen Spaß, und wir werden es auch fortführen. Ich kann Stand heute sagen, wir wollten eigentlich die E-Mobility-Tage erstmals durchführen, mussten die aber nun leider wegen Corona auch canceln.
Ja.
Beziehungsweise wir hoffen, dass wir sie im Verlauf des Jahres irgendwann noch nachholen können. Aber da hoffen wir eigentlich, damit eine zweite tolle Veranstaltungsreihe kreieren zu können, in der es dann hauptsächlich um das Thema Elektromobilität geht.
Okay, super. Freuen wir uns sicher drauf. So, jetzt wollte ich noch mal kurz ein kleines Spielchen einbauen. Ich habe nämlich vorher als Vorbereitung noch unsere Kollegen im Büro gefragt, 3 schnelle Fragen an die Geschäftsführer. Bitte auch nur kurze Antworten.
Ich wollte gerade fragen. 3 schnelle Fragen, 3 schnelle Antworten.
Kurze Antworten. Es sind kurze Fragen, es sind kurze Antworten. 3 Stück. Ihr dürft euch entscheiden, wer antwortet. Ihr könnt auch gleichzeitig antworten.
Wir hören uns erstmal die Frage an und entscheiden dann.
Okay. Woher kommt der Name Memodo?
Oh, gute Frage. Soll ich?
Ja, schnell geht er nicht.
Schnell. Doch, ich mach's schnell. Man muss, wenn man eine Firma gründet, braucht man einen Namen. Den Namen braucht man zum einen natürlich, um erkannt zu werden, zum anderen für die Webseite, zum anderen muss man sich auch eintragen lassen als Firma. Jetzt möchte man nicht glauben, wie viele Namen eigentlich schon vergeben sind in ganz Deutschland. Und ich kann an der Stelle sagen, ich glaube, wir hatten 20 potenzielle Namen irgendwann mal aufgeschrieben. 19 davon haben nicht funktioniert.
Und Memodo ist übrig geblieben.
Und Memodo ist übrig geblieben. Abgewandelt ist das Ganze von Memory, also merken, speichern, und mit der Endung DO hinten. Andi Rosen sagt das immer so schön, DO wie do it, just do it, also machen. Tatsächlich finden wir einfach, Memodo klingt gut und passt gut zu uns, kann man in allen Sprachen dieser Welt gut aussprechen.
Das ist wichtig.
Und man kann es sich tatsächlich gut merken.
Super. 2. schnelle Frage und auch schnelle Antwort. Was war die größte Überraschung für euch in den letzten 7 Jahren?
Also ich muss eins dazu sagen, das ist eine fiese Frage, weil einerseits vergeht die Zeit ja immer so schnell, aber ich muss behaupten, es hat echt lang gedauert, um hier zu sein, und da sind viele Überraschungen dabei gewesen. Aber eine der größten Überraschungen für mich, mein Gott, vielleicht nehmen wir ein ganz aktuelles Thema, ist die Corona-Krise. Ich dachte nie, dass das sich so stark auswirkt, aber momentan kommen wir noch ganz gut damit zurecht, außer vielen abgesagten Veranstaltungen.
Daniel? Für dich?
Für mich die größte Überraschung. Ich glaube, wie schnell sich das Thema Energiespeichersysteme etabliert hat. Mhm. Denn eigentlich hatten wir die Firma mal gegründet für das Jahr 2021, also sprich für das Jahr, wenn die ersten PV-Anlagen aus der Einspeisevergütung auslaufen. Mhm. Und dann unserer Ansicht nach sehr viele dieser Anlagen mit einem Stromspeicher nachgerüstet werden würden. Und dass sich das Thema Stromspeicher so schnell entwickelt, so viele verschiedene Hersteller am Markt teilnehmen, so viele Installateure auf diesen Zug aufspringen, die Nachfrage von Endkunden so groß ist, das war für mich eine riesen Überraschung. Damit haben wir nicht gerechnet.
Okay. So, und dann haben wir jetzt noch die 3. und letzte Frage, die fand ich persönlich natürlich am besten.
Jetzt bin ich gespannt.
Enrico, wenn du ein Tier sein könntest, welches Tier wärst du gerne?
Eindeutig eine Katze.
Eine Katze?
Eindeutig, eine Katze. Mit der pantherhaften Agilität, klasse.
Und wieso dann kein Panther?
Ach, ja, ein Panther ist schon wieder so groß. Eine Katze, die passt überall rein. Ja? Die kann schnurren, die will jeder streicheln, die ist große Klasse.
Daniel, bei dir, welches Tier wärst du gerne?
Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber spontan fällt mir ein Eichhörnchen.
Auch sehr originell.
Und zwar Eichhörnchen deswegen, weil extrem flink, weil auch clever, glaube ich, super clever, weil man ja irgendwo schon mal sammelt für schlechtere Zeiten.
Also du bunkerst gerne Sachen.
Naja, ich würde nicht sagen, dass ich gerne bunker, aber ich glaube, dass gewisse Voraussicht schon nicht so unwichtig ist. Und deswegen ganz spontan fehlt mir Eichhörnchen.
Ein Eichhörnchen.
Du hast aber nicht an Ice Age gedacht, oder?
Schön. Dann jetzt noch einmal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu den Aussichten. Wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet, wir haben über die Gegenwart von Memodo geredet und jetzt fehlt natürlich noch, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was wünscht ihr euch für die PV-Branche? Was wünscht ihr euch für Memodo? Wo sagt ihr, sind vielleicht auch noch Themen, die man weiter ausbauen muss, die man vielleicht anders machen muss? Wo seht ihr da einfach noch die Zukunft?
Einen Wunsch möchte ich mal direkt vorweg schicken. Ich finde eigentlich ganz schön, dass wir so viele Speicher schon verkauft haben. Das zeigt ja auch, dass es viele Menschen gibt, die dazu bereit sind, vielleicht nicht nur aus dem Renditegedanken zunächst heraus etwas Geld auszugeben, sondern vielleicht auch, weil sie sagen, naja, ich will da mein, ja, was heißt grün anstreichen, ich will da auch was aktiv dazu beitragen zur Energiewende ein bisschen. Und das ist nicht nur Energiewende, eben auch zur grünen Energie. Und das finde ich große Klasse. Was ich mir wünschen würde, vor allem wäre, ich habe das mal so toll gefunden in einem Interview, da wurden die ein oder anderen grünen Wähler ein bisschen blöd hingestellt, weil die grünen Wähler ja auch ganz gern die großen SUV-Fahrer sind.
Speziell in München.
Speziell in München, ja. Die sich besonders nachhaltig darstellen. Ich würde mir wünschen, dass wir noch weiter von dem wirklich Renditegedanken alleine wegkommen bei Photovoltaikanlagen, dass es noch mehr so Menschen gibt, die sagen, jawohl, ich finde das für eine tolle Technologie. Ich möchte gerne das Geld in die Hand nehmen und auf mein Dach zimmern und nicht nur aus dem Grund, weil ich mir dann sehr viel Geld spare, sondern weil ich einen aktiven Beitrag leiste. Und das würde ich mir wirklich sehr stark wünschen. Ich wünsche mir auch, dass die Innovationsgeschwindigkeit da ein bisschen zunimmt in der Branche. Technologisch könnten wir schon viel mehr Dinge gelöst bekommen, nur scheitert es eben immer wieder an was scheitert es denn? Ich weiß es nicht. Es scheitert daran, dass wir mit der Situation sehr zufrieden sind vielleicht, dass man auch so gutes Geld verdienen kann. Man muss nicht unbedingt, mit den ein oder anderen Herstellern oder Konkurrenten dann reden, ob man was gemeinsam umsetzen kann, realisieren kann. Aber wenn man sich das überlegt, dass die Automobilbranche immer mehr zur Elektromobilität kommt, dass mit Photovoltaik vom eigenen Dach Strom erzeugt werden kann, dass ich mit Elektrizität auch warm machen kann und am Ende des Tages vielleicht sogar relativ autark damit sein kann. Irgendwie wünsche ich mir eine mittelfristige Zukunft, in der die Menschen wie selbstverständlich sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zimmern, eben auch deswegen, weil sie sagen, Mensch, ich habe da mein Hybridauto, das kaufe ich mir nicht deswegen, weil es eine Förderung vom Staat gibt, sondern weil es eine coole Idee ist, mit dem eigenen Strom, zum Einkaufen zu fahren oder mich zu bewegen und da komplett klimaneutral bin und dass sich die Leute noch mehr Mühe dazu geben, jede Kilowattstunde vom Dach selbst zu nutzen, aus der Motivation heraus, dass sie was Gutes tun, nicht nur für sich und den eigenen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt, das wünsche ich mir.
Toll gesagt.
Jetzt darf ich meine Wünsche äußern.
Wünsche?
Du darfst gerne ich was dazu auch sagen. Nicht. Du hast ja vorher schon angesprochen, Fachkräftemangel. Das ist natürlich noch so ein Thema.
Ja, also ich wollte es gerade sagen. Ich würde mir wünschen, dass der Beruf des Handwerkers, des Installateurs wieder mehr Ansehen bekommt bei uns in Deutschland. Dass vor allem in der schulischen Ausbildung schon diese Berufsgruppe wieder mehr Wertigkeit bekommt. Ich weiß nicht, in unserer Gesellschaft, also ich selbst habe einen Realschulabschluss und habe dann mit 16 meine Ausbildung angefangen und seitdem arbeite ich. Und ich war eigentlich mal sehr glücklich damit.
Ja, du warst ja mal in Australien, ne?
Und ich, zugegeben, ein Jahr war ich in Australien.
Wir haben auch nur gearbeitet, ich weiß.
Aber ich habe so das Gefühl, dass gerade den jungen Leuten wird von allen Seiten erzählt, vielleicht von den Eltern, von den Lehrern, von den Medien, Man muss heute studieren und wenn man das nicht tut, dann ist man in unserer Gesellschaft nichts wert. Und das, weiß ich nicht, finde ich den völlig falschen Ansatz, weil das ist nicht das, was unsere Häuser baut, das ist nicht das, was uns warm hält im Winter, das ist nicht das, was uns zukünftig die Energieversorgung sichert, sondern es sind halt auch die Menschen, die anpacken da draußen. Und selbst habe in meinem Freundeskreis einige Handwerker und ich weiß nicht, wenn ich mir also das Glücklichkeitslevel anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass vor allem die Menschen deutlich glücklicher sind als, ja, weiß ich nicht, viele Akademiker, Professoren oder sonstiges. Ich möchte aber niemandem zu nahe treten, das ist einfach meine Sicht der Dinge. Und da würde ich mir wünschen, dass man da in unserer Gesellschaft wieder etwas mehr Akzeptanz für die unterschiedlichsten Berufsgruppen aufbringt. Und als zweiten Wunsch, wenn ich den noch äußern darf, würde ich mir wünschen, dass wir diesen Podcast häufiger machen, weil das ist ja heute zum allerersten Mal. Ich hoffe, dass sich ein paar Hörer finden, weil ich finde es ein super spannendes Medium. Ich selbst höre sehr viele Podcasts, auch aus unterschiedlichsten Richtungen. Und ich finde es praktisch auf dem Weg ins Büro oder mal sonntags während des Frühstücks. Also wäre toll, wenn sich das wiederholt.
Ja, darauf planen wir natürlich, dass sich das wiederholt. Super, gut. Jetzt sind wir am Ende unserem ersten Podcast. Vielen Dank an euch zwei.
Sehr gerne.
Dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt. Das ist natürlich auch immer schwierig, dann auch alle drei theoretisch auf einen Nenner zu bringen. Heute hattet ihr zwei Zeit. Das ist super. Vielen Dank. Die Zuhörer und Zuhörerinnen werden es euch danken. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Geschichte von Memodo war unser Einstieg. Schaltet auch zum nächsten Podcast wieder ein. Wir freuen uns drauf. Wir versorgen euch mit tollen News und Unterhaltungen und natürlich Energie.
Vielen Dank. Tschüss.
Dann Servus.